Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um das Thema Nachhaltigkeit gehen und wir wollen uns zuerst mal fragen, was ist denn das überhaupt? Weil das ist ja ein Begriff, der von ganz vielen Menschen verwendet wird, aber was damit genau gemeint ist, ist nicht so ganz klar. Und dazu bin ich mit jemandem verabredet, der es wissen muss, nämlich mit Professor Stefan Schaltecker. Grüße, Herr Schaltecker.
Guten Tag, Herr Burak.
Schaltecker, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre an der Leuphana Universität in Lüneburg und leiten das Center für Sustainability Management und haben weltweit den ersten MBA genau in diesem Bereich ins Leben gerufen, richtig?
Ja, ist richtig. Wir haben 2003 den MBA Sustainability Management als weltweit ersten MBA-Studiengang, also Master of Business Administration Studiengang zu Nachhaltigkeitsmanagement ins Leben gerufen. Nächstes Jahr sind wir dann mit der 20-Jahr-Feier befasst.
Wunderbar. Reden wir über Nachhaltigkeit. Was ist denn das überhaupt?
Nachhaltigkeit ist natürlich ein abstrakter Begriff. Es gibt sehr unterschiedliche Verständnisse, je nach Gruppe und je nach Vorbildung und kulturellem Hintergrund. Und das Verständnis hat sich auch über den Zeitablauf verändert. Man kann einerseits unterscheiden das Verständnis, dass es sich hier um sogenannte Corporate Citizenships Angelegenheit handelt oder eine philanthropische Angelegenheit. Das heißt, wenn es einem gut geht, egal ob als Unternehmen oder als Privatperson, als Haushalt, dann soll man anderen, denen es nicht so gut geht, daran teilhaben lassen, indem man ihnen eben etwas schenkt, sie unterstützt. Das ist ein bestimmtes Verständnis, das allerdings als ein etwas veraltetes Verständnis gilt.
Das hört sich so ein bisschen, fast ein bisschen sozialdemokratisch an, oder?
Ja, es ist eine Umverteilungsfrage dann. Das hatte ich aber gesagt, das ist eigentlich ein veraltetes Verständnis. Und zwar ist es deshalb ein veraltetes Verständnis, weil dieses Verständnis stellt nicht in Frage, wie man denn eigentlich zum entsprechenden Einkommen oder bei Unternehmen Gewinnen und so weiter gekommen ist, dass man umverteilt. Ein bisschen spitz formuliert, wenn jemand viel Geld macht, indem er Landminen produziert und damit viele Leute schädigt, dann kann das natürlich niemals gut gemacht werden, indem nachher ein Teil der Gewinne dafür genutzt wird, um beispielsweise Krankenhäuser zu finanzieren, die die Schäden, die die Landminen verursachen, dann reduzieren. Das heißt, das heutige Verständnis ist eben ein Verständnis, dass es um die Kernaktivitäten, das Kerngeschäft gehen soll, also bei einzelnen Personen. Was konsumiere ich? Wie lebe ich? Und nicht, was verteile ich an andere dann? Oder bei Unternehmen, was ist das Kerngeschäft, was produzieren wir, was verursachen wir in den Lieferketten und mit unseren Produkten. Es gibt dann auch eine sehr berühmte Definition von Brundtland in den Ende der 80er Jahre, die im Wesentlichen ausgesagt hat, es geht darum, heute so zu wirtschaften und zu leben, dass zukünftige Generationen nicht eingeschränkt werden in ihren Möglichkeiten. Das ist eine sehr anthropozentrische Sichtweise und vor allem auf eine Generationengerechtigkeit ausgerichtet. Heute ist das Verständnis weitreichender. Da spielt vor allem eine Rolle, können wir eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform finden, können wir irgendwie so leben, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen uns bewegen. Und das ist teilweise abgebildet worden dann auch in den sogenannten Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die UN-SDGs, Sustainable Development Goals. Und diese 17 Ziele haben sich ergeben aus einem Dialog von sehr, sehr vielen Gruppen, sehr vielen Stakeholdern, die dann sich geeinigt haben, das sind die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. Das haben 192 Nationen weltweit unterschrieben, dass das die Ziele sind. Und die gelten auch heute sehr häufig für Unternehmen als Orientierungspunkt. Sie gelten für Kommunen, auch für Nationen. Daran orientiert man sich. Also wie können wir so leben und wirtschaften, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben und dass wir diese Ziele der Vereinten Nationen, diese UN-SDGs, Sustainable Development Goals, erreichen?
Bei dem, was Sie gerade gesagt haben, ist der Schwerpunkt ja relativ stark auf dem Unternehmen gelegen. Dazu gehören aber, wenn wir uns über Marktwirtschaft unterhalten, ja auch immer die Konsumenten. Welche Rolle spielen denn die Konsumenten in diesem gesamten, in dieser gesamten Gemengelage?
Also nachhaltige Entwicklung erreichen wir natürlich nur, wenn nachhaltig produziert wird, aber auch nur, wenn nachhaltig konsumiert wird. Das heißt, das sind ja zwei Seiten der Medaille. Beide Seiten müssen nachhaltiger werden. Die Schwierigkeit im Konsum ist ja diejenige, wenn Sie in den Laden gehen, wie stellen Sie fest, ob jetzt das eine oder das andere Produkt nachhaltig oder unnachhaltig ist? Natürlich gibt es Labels, Fairtrade-Label, Bio-Label und so weiter. Aber die decken ja auch nicht immer alles ab. Also ein Fairtrade-Label deckt zum Beispiel nicht ab, ob jetzt das Bio ist, welche ökologischen Wirkungen es hat. Ein Bio-Label deckt auch nicht alle ökologischen Aspekte ab und deckt auch nicht unbedingt ab, welche sozialen Aspekte jetzt hier betroffen sind. Das heißt, sie verfügen im Regelfall über einen Mangel an Informationen. Und dann ist die Frage, diejenige, welchem Label vertraue ich und wie entscheide ich in der Situation, wenn es unterschiedliche Preise gibt und unterschiedliche Teilinformationen gibt, ist jetzt ein regionales Produkt nachhaltiger oder soll ich lieber das Bioprodukt, das international von weit her kommt, konsumieren? Diese Informationen, was eigentlich nachhaltiger ist, die liegen sehr häufig nicht vor dem Konsum und führen dann eben dazu, dass man sich in aller Regel an dem orientiert, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Also Habitus, ja, das ist dann das, was durchdringt und natürlich jetzt in Situationen, wie wir sie heute haben, auch die Preissituation hat hier, spielt hier eine
Das
große
ist so
Rolle.
mein Eindruck bei ganz vielen Konsumenten, mal unabhängig davon, welchem Label man vertraut, aber dass es doch relativ lange braucht, bis ein Großteil der Menschen merkt, dass man vielleicht so nicht weiterleben kann und dass man vielleicht in ein oder anderen Bereichen sich einschränken muss. Wenn wir die Ziele, die ja auch in Paris erklärt wurden, erreichen wollen, können wir dann diesen Lebensstandard mit allen Facetten, den wir heute haben, so weiter behalten?
Ja, die Frage nach dem Lebensstandard ist die eine, die andere ist nach der Wohlfahrt. Und man kann durchaus mit weniger Konsum und mit einem anderen Konsum ein gleich gutes oder sogar höhere Lebensqualität erreichen. Aber es erfordert natürlich Wandel und Veränderung. Und in der Tendenz, die meisten Personen sind nicht einfach so bereit, etwas zu verändern. Ja, man hat ja.
Ein Beispiel könnte ja zum Beispiel sein, was mir dazu einfällt, ich hoffe, das stimmt, ist so dieses Thema Slow Food, nicht wahr? Dass man nicht mehr, dass man sich damit Zeit lässt und dass man das, was man da hat, was auf den Teller kommt, stärker genießt und stärker auf Qualität und nicht so sehr auf Quantität setzt.
Also im Regelfall, das ist nicht immer so, aber häufig, sehr, sehr häufig ist es so, dass wenn man auch mehr klar Qualität setzt, dass das auch in Richtung mehr Nachhaltigkeit geht. Ist nicht immer der Fall, aber sehr häufig der Fall. Und das ist sicher eine gute Leitlinie, aber das erfordert natürlich, dass man auch die Qualität erkennen kann. Und damit muss man sich schon mit dem Produkt auseinandersetzen, mit dem Unternehmen, das dahinter steht. Und das ist alles. Das ist Informationssuche und das ist eine gewisse Anstrengung. Und in der Tendenz, die meisten Personen versuchen, diesen Aufwand zu reduzieren im Alltag und halten sich eben an dem, was bisher üblich war. Das heißt, die Herausforderung für nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen oder auch in der Politik muss darin bestehen, also ein Habitus, wie kann das, was üblich ist bisher, wie kann das gebrochen werden? Welche Informationen, welche Veränderungen der Produkte und der Rahmenbedingungen können dazu führen, dass Menschen dann das Nachhaltigere erstens erkennen können und zweitens als attraktiver erachten. Also das ist schon auch eine Frage für Unternehmen, eine Herausforderung, weil es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, ja, wenn die Leute jetzt das Nachhaltige nicht konsumieren, dann wollen sie es halt nicht, dann müssen wir als Unternehmen nichts tun. Sondern man muss eben als Unternehmen etwas tun, damit es attraktiver ist, das Nachhaltige zu konsumieren. für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Schauen wir uns nochmal die Unternehmensseite an. Gilt dort das Ähnliche? Oder wie würden Sie die Entwicklungen bei der Unternehmensseite beschreiben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht?
Ist auch dort so, dass natürlich das, was man bisher gemacht hat, mit dem ist man ja auch erfolgreich gewesen, dass man daran tendenziell mal festhält, bis es einen großen Grund gibt, das zu verändern. Das sieht man ja sehr häufig jetzt im Bereich der Energieversorgung. Also man hat bisher die Ölheizungen, die Gasheizungen und Gasbetriebe und so weiter. Man hat fossile Energien aufgebaut und das hat ja funktionieren, war bisher gut. Also wieso sollte man jetzt auf regenerative wechseln? Das ist zwar rational, versteht man das, aber wieso sollten wir das tun? Ja, sollen alle etwas tun? Also wir haben auch häufig die Situation des öffentlichen Gutes, dass Nachhaltigkeit eben ein öffentliches Gut darstellt oder auch des sogenannten Trittbrettfahrerproblems, sowohl im Konsum als auch in der Produktion. Also weshalb soll ich jetzt die Kosten auf mich nehmen, ich mich jetzt verändern, wenn dann alle ein bisschen davon profitieren, also mache ich mal einfach weiter wie bisher. Und damit da ein Ruck durch die Gesellschaft
geht,
ja, das erfordert eben dann auch entsprechende Anlässe. Wir haben jetzt eine große Krise, beispielsweise was die Energie anbelangt. Das ist, glaube ich, ganz vielen bewusst geworden. Wir müssen viel, viel stärker und rascher in Richtung regenerativen Energien gehen. Aber da haben wir jetzt die Strukturen nicht dazu, um das rasch zu machen. Ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Materialmangel und so weiter. Wir haben nicht mehr die entsprechenden Hersteller in Deutschland und so fort. Und dann kann das eben auch zu Reaktionen führen, dass man eben dann die Gasheizung durch eine Ölheizung ersetzt, was eigentlich völlig in die falsche Richtung geht. Und das sind dann die Kurzfristreaktionen. Nachhaltigkeit hat auch immer etwas mit Vorsorge zu tun, mit Vorausdenken. Alle, die jetzt auf regenerative Energien gesetzt haben, die können mit einer größeren Gelassenheit die Energiekrise anschauen und in die gehen als solche, die abhängen von fossilen Energien. Und das wird in der Tendenz in ganz vielen Bereichen zunehmen. Alle, die viel Wasser verbrauchen, werden in zukünftigen Dürreperioden stärker betroffen sein als solche, die sehr wassereffizient arbeiten können. Alle, die angewiesen sind auf Mineralien, die direkt von Minen kommen, werden anders anfällig sein als solche, die mit geschlossenen Kreisläufen arbeiten können und ihre Ressourcen dadurch bekommen. Alle, die fossile Energien brauchen, sind natürlich anfälliger auf Marktpreise und Entwicklungen als diejenigen, die mit lokalen regenerativen Energien arbeiten.
Schauen wir uns doch mal so ein paar Unternehmen an, wie die damit umgegangen sind. Starten wir doch mal mit einem positiven Beispiel, nämlich Rügenwalder Mühle. Die sind ja sehr früh den Weg gegangen und haben gesagt, wir gehen weg von Fleisch und gehen hin zu Produkten, die eben nicht mehr auf einer Fleischbasis sind. Wie sehen Sie diesen Weg, den das Unternehmen da gegangen ist?
Sehr beeindruckende Nachhaltigkeitstransformation eines an sich konventionellen Unternehmens, die frühzeitig gesehen haben, dass die heutige Fleischproduktion, sogenannte industrielle Massentierhaltung, mit so vielen Nachhaltigkeitsproblemen verbunden ist, dass das mittelfristig nicht zu halten ist. Und dann sind sie der Frage nachgegangen, gibt es Alternativen dazu? Und das war auch klar, dass die veganen und vegetarischen Proteinprodukte oder Fleischersatzprodukte, dass die noch weiterentwickelt werden müssen. Aber sie haben sich auf den Weg gemacht, obwohl von Kundenseite her kein Druck war und auch nicht ein ausreichender gesetzlicher Druck oder regulatorischer Druck da war, das zu tun. Sondern die haben einfach vorausgesehen, das wird in Zukunft Riesenprobleme verursachen. Und nachhaltig kann nur heißen, dass wir den Fleischkonsum und damit auch die Fleischproduktion substanziell reduzieren. Und das beginnt von der Gesundheit der Menschen bis hin zu allen Problemen, der Tierwohlfahrt, Gewässerverschmutzung, Antibiotikaeinsatz und, die ganzen Futterlieferketten, die teilweise viel Soja verwenden, das aus Brasilien kommt beispielsweise und damit mit der Regenwaldabrodung zusammenhängt und so weiter. Das sind so viele Probleme in der heutigen Fleischproduktion drin, dass eigentlich klar ist, dass man davon wegkommen muss. Und die haben das früh gesehen und haben den Mut gehabt, das zu machen. Und inzwischen verkaufen die ja mehr Fleischersatzprodukte als fleischbasierte Produkte. Sie machen das also sehr erfolgreich. Das ist, was man eigentlich als eine erfolgreiche und voraussichtige Nachhaltigkeitstransformation eines Unternehmens bezeichnet.
Wie ist das zum Beispiel bei Unternehmen wie Rittersport, die ja durchaus ihren Kakaoanbau, wenn ich richtig informiert bin, zertifizieren lassen? Aber wo ich persönlich den Eindruck habe, dass zum Beispiel das Bio-Segment relativ dünn nur angesehen ist.
Ja, bei allen Unternehmen, die sich transformieren, ist es natürlich so, dass man nicht von einem Schlag auf den anderen nachhaltig wird. Es ist sowieso die Frage, gibt es das nachhaltige Unternehmen? Aber man kann nicht von einem Schlag auf den anderen substanziell nachhaltiger werden, sondern das sind ja kleine Schritte und große Projekte, die man schrittweise angehen muss. Rittersport ist ein spannendes Unternehmen, weil ja hier die persönliche Initiative von Alfred Ritter eine große Rolle spielt, dass er gesagt hat, wir bauen die Kakaoproduktion selbstständig auf und möchten da Nachhaltigkeitsaspekte stark berücksichtigen. Das ist ein privates Projekt, aber es ist natürlich eng verbunden mit dem Unternehmen. Und das ist sicher ein sehr vorbildliches Projekt. Und auf der anderen Seite, das haben Sie, denke ich, richtig beobachtet, Ritter Schokolade, der größte Teil des Sortiments ist nicht Bio, ist auch nicht Fair Trade, sondern das sind andere Zertifizierungen, die halt deutlich weniger ambitioniert sind. Und da wäre eigentlich noch ein großer Weg zu gehen, um substanziell nachhaltiger zu werden. Ob jetzt das Unternehmen das macht und ob sie das hinbekommen und bis wann sie das hinbekommen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist eben so eine teilweise Transformation, die in Gang ist. Und wir sehen an anderen Beispielen in der Schokoladeindustrie, dass man auch substanziell weitergehen kann. Man kann also eine Bio- und Fairtrade-Zertifizierung haben, die ganze Kette, Lieferkette auch deutlich optimieren und verbessern und das auch den Konsumentinnen und Konsumenten mit einer entsprechenden Kommunikation sehr deutlich machen, dass man hier substanzielle Fortschritte erzielt hat.
Reden wir zum Schluss nochmal über ein Beispiel, was sicherlich nicht gut gelaufen ist. Da meine ich Dieselgate mit, also die VW-Gruppe. Wollen Sie das auch nochmal kommentieren?
Ja gut, das ist ein inzwischen ja in den Medien lang diskutiertes und ausführlich diskutiertes Beispiel, wie es in die falsche Richtung gehen kann. Das hat ja der Volkswagen-Konzern auch erkannt und ja weitestgehend auch zugegeben. Wie kann es zu sowas kommen? Ich glaube, einer der Gründe kann derjenige sein, dass wenn man eben auf eine veraltete Technologie, in diesem Fall auf Verbrennungsmotoren, setzt und bei denen verhaftet bleibt, dann wird versucht, hier eine beständige Optimierung hinzubekommen. Ja. Das heißt, durch diese inkrementellen Verbesserungen, Optimierungen der bestehenden, an sich unnachhaltigen Technologie versucht man, die Nachhaltigkeitsthemen irgendwie anzugehen. Und häufig benötigen Nachhaltigkeitsthemen eben einen Sprung in Richtung einer radikal anderen Technologie, eine radikale Innovation. Das wäre zum Beispiel Richtung Elektromobilität oder noch weiter in Richtung Mobilitätsdienstleistungen. Und weil man aber dann die unsicher ist, wie reagiert der Markt darauf, weil man auch nicht die unbedingt das Know-how hat für diese radikal andere Technologie und weil vielleicht auch nicht der Druck oder der Sog dann von Konsumentinnenseiten da ist, tendiert man häufig dazu, am Alten kleben zu bleiben und das schrittchenweise immer weniger schlecht zu machen. Das genügt aber häufig nicht. Und dieser Mut, den großen Schritt zu machen, rechtzeitig, und das vielleicht auch parallel im eigenen Tochterunternehmen voranzubringen, das ist das, was in vielen, vielen Fällen heute gefordert ist. Und das hat ist eben erst zustande gekommen durch den Schock, durch Dieselgate, durch den massiven Krisenfall. Wenn man sich überlegt, was Dieselgate heute dem Volkswagen-Konzern bis heute schon gekostet hat, dann, wenn man das Geld investiert hätte in die Elektromobilität, dann wäre Volkswagen wahrscheinlich das bei weitem führende Unternehmen in der Elektromobilität und sie würden auch in einer ganz anderen Position stehen. Das heißt, der Mut ist erforderlich, solche Schritte zu machen und das erfordert aber auch, dass man mit sehr viel Kommunikation die Bereitschaft, das Verständnis und den Wandel auch im Konsum unterstützt.
Reden wir zum Schluss über den Menschen, Stefan Schaltecker. Und Sie haben ja so ein bisschen die Herausforderung, dass Sie auf der einen Seite über die Zusammenhänge im Bereich Nachhaltigkeit ziemlich gut informiert sind. Auf der anderen Seite sind Sie ja auch nur ein Mensch und das ist ja auch gut so. Das heißt, wo liegen denn bei Ihnen die Punkte, wo Sie sagen, da gibt es einen Optimierungsbedarf, was Ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten gibt?
Bei den Firmen durfte ich auch zuerst das Positive nennen.
Ja, unbedingt.
Also wir haben 100% Ökostrom, wir haben eine eigene PV-Anlage, mit der wir jetzt, glaube ich, 89% unseres Strombedarfs abdecken. Wir essen fast nur Bio Fair Trade.
Essen Sie Fleisch?
Ich esse einmal im Jahr am 25. Dezember ein Fleisch. Also insofern bin ich ein Flexitarier. Ansonsten rein vegetarisch, vorwiegend vegan. Aber dieses eine Mal am 25. Das hat so ein bisschen eine Traditionsfrage. Und das ist übrigens ein Bio-Jagdsteak, das ich dann dort esse. Aber das ist so quasi die Ausnahme. Ansonsten sind wir vegetarisch und vegan unterwegs in der ganzen Familie. Also die Kinder sind alle nur vegan. Ich pendle mit dem Rad zur Arbeit. Das denke ich, das machen wir alles gut. Ich habe auch viele Ökotextilien und so weiter. Das ist natürlich auch ein bisschen berufsbedingt, dass mich das dann auch besonders interessiert, dass ich auch genau das anziehen möchte und mich danach richten möchte. Wir haben aber natürlich eine Achillesferse, das kann ich sagen für meine Frau und mich, das ist das Reisen. Und das ist ja etwas, das auch bei vielen sogenannten Grünen oder Ökos oder Leuten, die in dem Bereich unterwegs sind, zu beobachten ist. Wenn man eben interessiert ist an verschiedenen Kulturen und verschiedenen Landschaften, Natur und so weiter, dann tendiert man dazu, Freude dran zu haben, zu reisen. Und das muss ich zugeben, das ist wirklich eine Achillesferse. Also wenn hier Reisen nachhaltiger gemacht werden kann, wir machen das meiste mit der Bahn, aber nicht alles, das ist einfach so, dann würde das auf jeden Fall meinen Footprint verbessern. Das ist eine Achillesferse.
Also ich bin ja beruhigt, dass es bei Ihnen auch noch eine Achillesferse gibt und bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.